Info 3 Abend.
Vor den Wahlen ja, jetzt nein. Nun fordert die Nationalratskommission doch ein Verbot von Streumunition. Verhandlungen gleich wieder unterbrochen. In Spanien ist ein umstrittener Prozess gegen Tirannenjäger Garçon verschoben worden. Großes Kino. Am Australian Open trifft Roger Federer im Halbfinal auf Rafael Nadal. Unbeständiges Wetter morgen. Es gibt viele Wolken, aber auch ein paar Aufhellungen und stellenweise etwas Schnee. Später unterhalb von 800 Metern Regen. Am Mikrofon Daniel Hubacher und jetzt zuerst mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates befürwortet neu ein Verbot von Streumunition. Die Kommission tagte erstmals nach den eidgenössischen Wahlen vom Herbst in neuer Zusammensetzung. In alter Zusammensetzung hatte sich die Kommission noch gegen ein Verbot der Streumunition gestellt. Weiter soll der Entscheid des Bundesrats zugunsten des schwedischen Kampfjets Gripen noch genauer unter die Lupe genommen werden. Das Mandat der Kommission, die das Geschäft untersucht, wird verlängert. Der Bundesratsentscheid für den Gripen-Kampfjet war insbesondere von Militärpiloten heftig kritisiert worden, weil der Gripen in der technischen Auswertung hinter den Konkurrenten zurücklag. Wenn die Schweiz bei ihrem Steuersystem über die Bücher gehen würde, könnte sich das positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Dieser Meinung ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD. Sie hat in Bern ihren neuen Bericht zur Schweizer Wirtschaftspolitik vorgestellt. Nach Ansicht der OECD besteht vor allem bei der Mehrwertsteuer Handlungsbedarf. Die Fachleute empfehlen, hier keine Ausnahmen mehr zuzulassen. Das Schweizer Hotelgewerbe leidet unter dem starken Franken. Ein Grund sind die Einkaufspreise für Lebensmittel, die im Vergleich zum Ausland höher sind. Deshalb fordert der Dachverband Hotellerie Suisse den Freihandel von Agrar- und Lebensmittelprodukten mit der EU. Der Verband bezieht sich dabei auf eine Studie, die bei einer Marktöffnung Preissenkungen zwischen 2,5 und 4,5% erwartet. Dadurch ergebe sich ein Sparpotenzial von 700 bis 1.300 Millionen, von dem die Hotelgäste profitieren könnten. Letztes Jahr wurden in der Schweiz erstmals mehr als 50.000 Tonnen Butter produziert. Das gab die Branchenorganisation Butter bekannt. Der größte Teil war industriell gefertigte Butter. Da im letzten Jahr aber auch mehr Butter verkauft wurde, halbierten sich die Buttervorräte beinahe. Im brasilianischen Porto Alegre ist das Weltsozialforum eröffnet worden, einen Tag vor der Eröffnung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Zu der fünftägigen Gegenveranstaltung zum WEF werden bis zu 30.000 Globalisierungsgegner erwartet. Am Donnerstag wird auch Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff das Forum besuchen. Das Weltsozialforum wurde 2001 in Porto Alegre gegründet. In Mailand ist der Prozess gegen den prominenten spanischen Ermittlungsrichter Baltasar Garzón unterbrochen worden. Garzóns Verteidigung hatte gefordert, das Verfahren einzustellen. Dem schloss sich die Staatsanwaltschaft an. Das Gericht nimmt sich nun bis Ende dieses Monats Zeit, über den Antrag zu befinden. Garzón wollte Gräueltaten aus der Zeit der Franco-Diktatur untersuchen. Dies ist in Spanien aus Rücksicht auf den nationalen Zusammenhalt nicht vorgesehen. Zum ersten Mal hat Großbritannien mehr als 1 Billion Schulden. Die Staatsschulden betrugen am Jahresende umgerechnet 1,4 Billionen Franken. Allein im letzten Jahr häufte Großbritannien 127 Milliarden Pfund Schulden an. Am Tennis Australian Open steht der Halbfinalgegner von Roger Federer fest. Er trifft am Donnerstag auf die Weltnummer 2, den Spanier Rafael Nadal. Nadal benötigte für seinen Viersatzsieg gegen den Tschechen Tomáš Berdych mehr als 4 Stunden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 6.121 Punkten, ein Minus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.673 Punkten, ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu 1.2073 gehandelt und der Dollar zu 93,02 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Hier geht's gleich um Wahlkampf auf Russisch. Die Opposition tappt bald buchstäblich im Dunkeln. Den Wahlbeobachtern wird der Strom abgestellt und die Büros gekündigt. Opposition auf Brasilianisch. Am Sozialforum in Porto Alegre wird die Ungerechtigkeit der Welt beanstandet, aber nicht mehr so laut wie auch schon. Und Demokratieverständnis auf Spanisch. Richter Garzón wird der Prozess gemacht, weil er die Menschenrechte verteidigt. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Morgen ist es in den Alpen und im Süden zeitweise sonnig. Im Norden ist es wechselnd bewölkt und es schneit zuerst wenig. Später regnet es auch bei 5 Grad. Die RS3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Kleinhüningen mehrere Kilometer Stau nach einem Unfall. Folglich auf der kantonalen Autobahn vor der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und Cham und auf der A4A zwischen Zug und der Verzweigung Blegi. Weiter in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern und Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich Affoltern. Folglich auf der A3 Richtung Gubristunnel vor dem Limmataler Kreuz stockender Verkehr. Und zudem in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans zwischen Bux und Sevelen weiterhin Stau wegen einer verlorenen Ladung Kies.
Info 3 Abend.
Im März wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Doch der Wahlkampf nimmt bereits jetzt sehr unschöne Züge an, vor allem für die Opposition von Regierungschef Wladimir Putin. Der regierungskritischen russischen Wahlbeobachterorganisation Golos wurde beispielsweise vor kurzem der Mietvertrag gekündigt, widerrechtlich. Zudem wurde den Beobachtern angedeutet, dass Strom und Telefon im Gebäude abgestellt werden, wegen angeblicher Renovationsarbeiten. Golos spielte bereits während der vergangenen Parlamentswahlen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung von Wahlmanipulationen. Aus Moskau dazu Peter Giesling.
Im Vorfeld und dann auch während der Duma-Wahlen vom Dezember hatten aufgebrachte Bürger und Wahlbeobachter Tausende von Unregelmäßigkeiten telefonisch oder per E-Mail in die Zentrale der Organisation Golos gemeldet. Golos war jene Organisation, welche die wichtigsten Manipulationen sowohl im Vorfeld der Parlamentswahl wie auch während der Wahlen selbst ans Tageslicht befördert hatte. Jetzt soll der Organisation im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen offensichtlich das Handwerk gelegt werden. Ebenfalls heute Abend hieß es erneut aus der Wahlkommission, dass dem liberalen Ökonomen Grigori Jawlinski definitiv die Registrierung als Präsidentschaftskandidat verweigert werde. Offiziell werde dieser Entscheid zwar erst am Wochenende bekannt gegeben, der Entschluss aber sei letztlich unumstößlich. Wenn Jawlinski bei den Präsidentschaftswahlen nicht von der Partie ist, wird es auch keine Wahlbeobachter der liberalen Jablaka-Partei geben. Und die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass sich Wladimir Putin keiner Stichwahl wird stellen müssen. Die kritischen Geister würden von ihrem eigenen Land entfernt, titelte heute, etwas frei übersetzt, die Moskauer Tageszeitung Moskowski Komsomoljets. Trotzdem, die Opposition will derweil nicht nachlassen. Sie hält daran fest, am 4. Februar mit Zehntausenden von Bürgerinnen und Bürgern gegen das Regime von Wladimir Putin und für saubere und faire Wahlen zu demonstrieren. Die neuesten Beschlüsse der Behörden dürften denn auch einen immer harscheren Zorn in immer breiteren Bevölkerungskreisen des Landes entfachen.
Info 3 Abend.
Es beginnt immer einen Tick früher und ist eine Art Antwort auf das WEF in Davos, das Sozialforum. In diesem Jahr und ab heute versammeln sie sich wieder im brasilianischen Porto Alegre, die linksalternativen Bürgerrechtsgruppen, die Globalisierungsgegner, die Umweltschützer und Gewerkschafter. Das Forum will Ideen sammeln für eine mögliche neue Weltordnung. Ich habe unseren Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann kurz vor der Sendung gefragt, was genau denn am Sozialforum diskutiert wird.
Es geht dieses Jahr um drei Schwerpunkte, nämlich um den Kapitalismus, der in der Krise steckt. Weiter wird debattiert zum Thema soziale Gerechtigkeit und drittens noch über die vernünftige Nutzung, den vernünftigen Umgang mit Ressourcen und der Natur.
In früheren Jahren haben jeweils über 100.000 Menschen am Sozialforum teilgenommen. Die Politprominenz zeigte sich, allen voran lateinamerikanische Staatschefs ließen sich gerne am Sozialforum fotografieren und eben nicht in Davos. In diesem Jahr erwartet man etwa 30.000 Besucher und die Gästeliste ist nicht so berauschend. Warum hat das Forum denn so an Bedeutung verloren?
Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Ursachen dafür. Die eine ist sicher, dass die Finanz- und Schuldenkrise eigene Formen des Protestes produziert hat. Vielleicht auch direktere Formen, aktivere Formen des Protestes, wenn man an die Unzufriedenen in Spanien denkt oder an die Occupy-Bewegung in vielen Ländern in den USA und Europa. Und daneben hat das Sozialforum vielleicht sich etwas zu stark in die Breite entwickelt in den letzten Jahren. Da hat es Versuche gegeben, neue Formen auszuprobieren mit diesem Forum, nämlich dezentrale Foren auf verschiedenen Kontinenten oder eben auch Foren an eher ungewöhnlichen Orten in Afrika und in Asien. Und ich glaube, da hat sich das Forum so ein bisschen auseinanderdividiert, auch wenn es natürlich zu neuen Schichten von Leuten gekommen ist.
Aber ist denn aus Porto Alegre jetzt konkret etwas zu erwarten oder werden Forderungen aufgestellt, die eigentlich eh nie durchgesetzt werden von den Machtträgern dieser Welt?
Das Sozialforum hat seit Beginn das Problem, dass immer sehr lange Forderungskataloge und Wunschzettel aufgestellt werden. Aber die ganze Sache krankt dann daran, dass eben keine Begleitaktionen stattfinden, wenn dieses Forum einmal vorbei ist. Und mangels solcher Aktionen ist natürlich dann auch die Chance auf Umsetzung dieser Forderungen, also dass sie erfüllt würden von den Mächtigen, relativ klein. Nun darf man aber auch nicht übersehen, dass alles nur negativ ist, sondern wenn ich an die Tobin-Tax denke, also an die Steuer auf Kapitaltransaktionen, das ist eine uralte Forderung des Sozialforums und heute, zumindest im EU-Raum, steht diese Steuer doch vor dem Durchbruch.
Das Sozialforum in Porto Alegre hat heute begonnen und morgen beginnt in Davos das WEF. Das waren Informationen von Ulrich Achermann, unserem Südamerika-Korrespondenten.
Info 3 Abend.
Er gilt als unerschrockener Kämpfer für Gerechtigkeit und ist Spaniens berühmtester Diktatoren- und Terroristenjäger, der spanische Richter Baltasar Garzón. Aber genau wegen seiner Ermittlungen zu den Verbrechen der Franco-Diktatur in Spanien muss sich Garzón nun vor dem obersten Gericht in Madrid verantworten. Bei mir im Studio ist jetzt Alexander Gschwind, unser Iberien-Korrespondent. Alexander Gschwind, der Richter wird quasi zum Gehängten. Was wird ihm genau vorgeworfen?
Es wird ihm vorgeworfen, ein Erlass vom Herbst 2008, in dem er sämtliche spanischen Bürgermeister anwies, allfällige Massengräber auf ihrem Gemeindegebiet zu öffnen und deren Inhalt sicherzustellen. Dies, um den vielen Angehörigen der rund 150.000 bis jetzt nicht identifizierten Opfer der Franco-Diktatur mehr Gewissheit zu verschaffen über das Schicksal ihrer Angehörigen, auch eine allfällige korrekte Bestattung dieser Opfer noch sicherzustellen. Das wird ihm nun von einer dubiosen Gewerkschaft ehemaliger Franco-Mitarbeiter vorgeworfen als Verletzung des Amnestiegesetzes aus dem Jahr 1977, das kurz vor Rückkehr Spaniens zur Demokratie sämtliche politischen Delikte der Diktatur von der Strafe befreite. Garzón habe sich demnach eines Amtsmissbrauches schuldig gemacht, weil er bewusst gegen jenes Strafbefreiungsgesetz verstoßen habe.
Das heißt, in einem demokratischen Staat wird einem der Prozess gemacht, weil er die Menschenrechte verteidigt. Wer steckt da dahinter?
Da stecken, wie gesagt, die Schergen der alten Diktatur dahinter, die aber Unterstützung fanden im spanischen heutigen Justizapparat von Rivalen Garzóns, die die Chance sahen, diesen in allzu suspekten und zu prominenten Kollegen so richtig, wie man sagen könnte, in die Pfanne zu hauen, indem sie ihn an Formalien aufhängen. Es zeigt sich aber jetzt im Verfahren, heute schon am ersten Verhandlungstag, dass das nicht mitgemacht wird. Zumindest hat sich die Staatsanwalt dieser Privatklage des faschistischen Gewerkschaftsbundes nicht angeschlossen, sondern auf Seite der Verteidigung geschlagen und fordert nun mit der zusammen die Einstellung dieses absurden Verfahrens.
Will denn Spanien einfach Tupri die eigene dunkle Vergangenheit nicht aufarbeiten?
Es tut sich zumindest sehr schwer damit, sonst wäre nicht erklärbar, dass dieses Gesetz allen Ernstes, dieses Amnestiegesetz von 1977, das von nicht demokratischen Gremien noch verabschiedet wurde, immer noch angerufen werden kann vor demokratischen Gerichten und dass man eben sämtliche Delikte der Diktatur, die zum Teil wirklich Massenmordcharakter hatten oder Genozidcharakter hatten, ungeahndet lässt. Spanien wurde in den letzten 30 Jahren bis zu 12 Mal von internationalen Gremien aufgefordert, dieses Gesetz endlich außer Kraft zu setzen oder zumindest zu revidieren, ist darauf aber nie eingegangen. Und die Opfer der Diktatur warten in dem Sinne oder ihre Angehörigen bis heute auf ihr Recht oder auf ihre Genugtuung.
Und heißt das, dass Richter Garçon mit einer Verurteilung wird rechnen müssen?
Vielleicht nicht in diesem Verfahren, in dem, wie gesagt, eine gewisse Chance noch besteht, dass man zur Einsicht kommt, dass das Ganze doch zu pervers und zu absurd ist. Das wird sich nächsten Mittwoch zeigen, wenn der nächste Verhandlungstag angesetzt ist. Aber es sind eben noch zwei weitere Prozesse gegen Garçon angestrengt, wo es um sehr viel Formaleres und Kleinkarierteres gehen kann. Und in allen drei Verfahren droht, wenn er nur in einem der drei Verfahren verurteilt wird, droht Garçon ein Berufsverbot von 17 bis 20 Jahren. Er ist 56 Jahre alt heute. Er wird also vor seinem Pensionsalter nicht mehr ins Amt zurückkehren können. Es wird faktisch auf eine Außerverkehrssetzung Garçons und damit eine Mundtot dieses mutigen Richters hinauslaufen.
Besten Dank, das waren Informationen von unserem Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind. Und das war Info 3, eine Viertelstunde News und Hintergründe, Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.